Deutschlandfunk Interview.
Nach der abschließenden Parteitagsrede von US-Präsident Trump. Am Telefon ist nun Peter Bayer, CDU. Er ist Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen. Guten Morgen, Herr Bayer.
Guten Morgen, Frau Dr. Engels.
Wie ordnen Sie die Rede Trumps ein?
Wenig Überraschendes. Der gesamte Parteitag hat sich bemüht und so auch Donald Trump dann in seine Abschlussrede, sich als Law and Order Präsident darzustellen, als Top Krisenmanager, andererseits ein düsteres Bild gemalt, wenn Joe Biden gewählt würde. Andererseits hat man auch noch gesehen, dass der gesamte Parteitag doch versucht hat, ein diverses Bild zu zeichnen. Bei den ungefähr 70 Rednern, wenn ich das richtig gezählt habe, waren auffallend doch viele, auch aus, ich hätte jetzt fast gesagt, Randgruppen, also wo man eher gesagt hätte, die sind nicht gerade in Trumps Lager. Dort hat man sich bemüht, das ein bisschen aufzuweichen.
Wir haben ja gehört, was er gesagt hat, aber auch was er nicht gesagt hat. Angesprochen hat er die Corona-Pandemie, das hat er lange nicht getan. Daneben blieb er aber nicht konkret im Umgang mit Rassismus und Benachteiligung von Minderheiten. Das haben wir auch schon mehrfach erlebt. Hier wird ja meist jetzt auch darauf verwiesen, dass er dieses Thema meidet, obwohl die Rassismusproteste in den USA weiter anwachsen. Wird dieser uralte Konflikt nun den Wahlkampf bestimmen?
Wird sicherlich ein ganz wichtiger Punkt in dem Wahlkampf werden, wenn er es nicht bereits längst ist. Offiziell und formal beginnt der Wahlkampf dann ab dem Anfang September nach dem Labor Day Weekend, aber natürlich ist die Kampagne jetzt voll entbrandet schon. Also man hätte sich vielleicht schon erwartet von Donald Trump einende Worte, weil auch er und seine Kampagnenmitglieder sehen natürlich ganz genau, dass das Land gespalten ist. Aber vielleicht setzt man ganz bewusst darauf, dass man hier diese Polarisierung als Alternative darstellt und sagt, guckt euch an in den Staaten, wo demokratische Gouverneure regieren, dort, wo demokratische Bürgermeister regieren in den Städten, dort herrscht Chaos. Ich bin der Garant dafür, dass alles wieder Law and Order, Recht und Ordnung herzustellen. Und das ist, glaube ich, das Konzept, was er meint, zu ihm wieder ins Weiße Haus spülen zu werden.
Polarisierung als Mittel der Wahl von Donald Trump. Die wachsende Zerrissenheit, gerade rund um die Rassismusfrage. Kann das auch das transatlantische Verhältnis weiter beeinflussen und beeinträchtigen?
Eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil es zunächst einmal natürlich ein inneramerikanisches Thema ist, aber mindestens beeinflusst es dort die transatlantische Zusammenarbeit und ich würde vielleicht sogar sagen, die gesamte amerikanische Außenpolitik, weil es natürlich Ressourcen und Aufmerksamkeit bindet nach innen hin, nach Amerika hinein. Schauen Sie, die Republikanische Partei und Donald Trump tritt an bei diesem Präsidentschaftswahlkampf ohne ein inhaltliches Programm. Die Demokraten haben 80 Seiten niedergeschrieben, wo voller Inhalte. Hier gibt es bei den Republikanern 50 Bullet Points nur mit Stichworten, die ohne Inhalte gefüllt sind. Wenn man da mal reinschaut, da findet man wenig von einenden Worten, einenden Programmen und wenig von Black Lives Matter oder wie überwindet man denn die Spaltung im Lande, auch das rassistische Moment dort. Ganz wenig Außenpolitik nur, also man weiß gar nicht so richtig, was hat man zu erwarten und natürlich bleibt es im Endeffekt da nicht ohne Auswirkungen auch auf die Außenpolitik und die transatlantische Zusammenarbeit.
Der Wahlkampf wird vor allen Dingen innenpolitische Themen zum Gegenstand haben. Das ist bei den allermeisten US-Wahlkämpfen so. Gleichwohl gibt es ja auch viele Themen, bei denen USA und EU oder USA und Deutschland über Kreuz liegen. Ich nenne nur ein paar Beispiele, speziell wo Deutschland mit Washington nicht einig ist. Immer das Thema der Beitragszahlung an die NATO, ein Zankapfel, zudem der Bau der Pipeline Nord Stream 2. Setzen Sie darauf, dass dieser Konflikt einfach durch den Wahlkampf nicht mehr so wichtig ist, weil er in den Hintergrund gerät, oder bleibt das ein wichtiges und auch konfliktreiches Thema für die bilateralen Beziehungen?
Da sollte man sich keinen falschen Vorstellungen hingeben, das bleibt. Wäre jetzt fatal, darauf zu hoffen und zu sagen, das verschwindet jetzt irgendwie. Nein, das wird bleiben. Das ist übrigens sowohl in dem Parteiprogramm der Demokraten, also Joe Biden, als auch in diesen 50 Bullet Points von Donald Trump verortet, klar aufgezählt. Beispielsweise bei Donald Trump steht, dass die Alliierten ihren Fair Share zahlen müssen. Damit sind die Beiträge zur NATO gemeint. Und da ist natürlich Deutschland besonders im Fokus. Bei den Demokraten sieht es ähnlich aus, in etwas euphemistischen Worten. Aber das ist natürlich auch etwas, was der Unterschied ist. Andere Kommunikation, respektvollerer Umgang bei den Demokraten, zumindest verbal. Von der Sache her sind gerade die Themen, die Sie angesprochen haben, NATO, Beitrag zum Verteidigungshaushalt, Nord Stream 2, Dinge, die auf jeden Fall bleiben werden. Und auch, da müssen wir uns auch keine Illusionen hingeben, selbst wenn Joe Biden gewählt werden würde im Bereich des transatlantischen Handels, wird es auch nicht sofort alles abgebaut werden an der Handelshemmnisse und direkt Freihandel, sondern auch hier will man erst evaluieren, bevor man überhaupt mit anderen Ländern wieder in Freihandelsverhandlungen eintritt. Also Themen im Transatlantischen bleiben, der Umgang miteinander dürfte sich aber unter Joe Biden ändern.
Konflikte liegen also auf dem Tisch. Wenn wir allerdings auf die vergangenen 3,5 Jahre Trump-Administration schauen, dann sieht es ja so aus, als ob die direkten Regierungskontakte zwischen Berlin und Washington tendenziell immer weiter abgenommen haben. Zu Beginn gab es ja noch Visiten und Besuche zwischen Donald Trump und Bundeskanzlerin Merkel. Davon war zuletzt nicht mehr die Rede, nicht erst seit Corona. Herrscht dort bilaterales Schweigen?
Nein, Schweigen Gott sei Dank nicht, aber das kann man ja unumwunden sagen. Früher wurde mehr der Hörer in die Hand genommen zwischen dem Oval Office und dem Kanzleramt. Das ist einfach so, das muss man so sagen.
Hat sich Deutschland da nicht genug Mühe gegeben vielleicht?
Das kann ich nicht so sehen, im Gegenteil. Also man hat ja ständig versucht, sowohl auf höchster Ebene als auch auf Arbeitsebene die Kommunikationskanäle aufzuhalten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass gar nichts mehr stattfindet. Ist natürlich in diesem Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, rein durch die Corona-Pandemie, ist sehr schwierig, diese Kommunikationskanäle tatsächlich am Leben zu halten. Ich glaube auch, dass beispielsweise, ich komme nochmal zu dem Nord Stream 2-Thema zurück, dass es diesen Brief der 3 Senatoren, und hier sieht man, dass es nicht von der Regierung in Amerika getrieben ist, sondern dass es ein vom US-Kongress getriebenes Thema ist, dass dieser Brief der 3 Senatoren an die Hafenbetreiber von Sassnitz in Deutschland nicht geschrieben worden wäre, hätte man vorher sich noch weiter im Dialog befunden und die Gelegenheit gehabt, hierüber physisch zu sprechen, was wir ja die Jahre vorher auch getan haben. Also ich glaube schon, dass dieses spezielle Jahr, in dem wir uns bewegen, auch nochmal nicht gerade förderlich war für das transatlantische Klima.
Nur um das zu ergänzen, in diesem Brief ging es um konkrete Sanktionsdrohungen wegen der Beteiligung an Nord Stream 2. Nicht wenige Beobachter fürchten ja, dass ein knapper Wahlausgang in den USA das Land in eine Strukturkrise des politischen Systems führen könnte, wenn zum Beispiel Amtsinhaber Trump Teilergebnisse nicht anerkennt oder Briefwahlen für gefälscht erklärt. Bereitet sich die Bundesregierung auf eine solche größere Gefahr und Instabilität beim wichtigsten transatlantischen Partner vor?
Wir haben jetzt ungefähr 68 Tage noch bis zum Wahltag am 3. November. Diese Zeit sollten wir nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ich deutete vorhin schon mal an, dass ich es für falsch hielte, sich jetzt zurückzulehnen und auf eine Veränderung im Weißen Haus zu spekulieren. Es ist jetzt unsere Aufgabe, diese Zeit zu nutzen, inhaltlich programmatisch zu arbeiten, sich auf geänderte Dinge einzustellen und dann, wenn Sie sprechen es an, ein knappes Wahlergebnis kommt, wo ich mich persönlich mit rechne, glaube ich schon bei allem, was Donald Trump auch vorher gesagt hat, dass er Wahlergebnisse vielleicht zum Teil nicht anerkennen wird, ich würde nicht allzu viel auf diese Aussage geben, aber wenn es knapp wird, können wir mal sicher sein, dass es Nachauszählungen geben wird, im ähnlichen Bereich, wie wir das im Jahr 2000 bei der Präsidentschaftswahl damals Bush-Al Gore gesehen hatten. Das hat lange gedauert, bis das Endergebnis feststand. Da muss sich nicht nur Deutschland, sondern die internationale Gemeinschaft dann auch darauf einstellen, dass es eine lange quälende Partie noch werden wird. Ich hoffe nicht darauf. Ich hoffe, dass demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien Anwendung finden. Also ich glaube schon auch, dass bei einem knappen Ausgang dann beide Seiten, sowohl Joe Biden als auch Donald Trump, das anerkennen und in Einzelstaaten, in Einzelregionen dann nochmal ein sogenannter Recount kommt.
Peter Beyer, Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Ich danke Ihnen, Frau Dr. Eigen, und einen schönen Tag.